Hallo und willkommen zu unserem Podcast Das F-Wort, Feminismus leicht erklärt. Ich bin Abena Kartipina vom Frauenbüro der Stadt Linz.
Und ich bin Agnes Steffensson von der Sigmund Freud Privatuniversität in Linz.
Und gemeinsam wagen wir den Versuch, Feminismus leicht zu erklären. Hierzu haben wir unterschiedliche Gäste bei uns im Podcast und wir freuen uns, wenn ihr gemeinsam mit uns auf unsere Reise geht.
Das F-Wort. Feminismus
leicht erklärt.
Herzlich willkommen wieder bei unserem Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und nachdem die erste Folge mit Alice Eric Moe so großartig war, haben wir uns gedacht, wir laden sie nochmal ein. Und sie ist unserem Ruf gefolgt. Vielen Dank dafür. Herzlich willkommen. Vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, die deine Vorstellung beim ersten Mal nicht mitbekommen haben. Vielleicht kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen.
Ja, danke, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich voll. Mein Name ist Alice Eric Moe. Ich bin mittlerweile süße 34, habe soziale Arbeit studiert, komme aus der bildenden Kunst und habe mir der Drag-Kunst ein bisschen verschrieben. Und da geht es auch sehr viel um Rollen und natürlich dementsprechend auch um Feminismus.
Alice, vielleicht darf ich gleich mal noch fragen, weil wir haben uns ja das Ziel gesetzt, dass wir Feminismus leicht erklären oder zumindest versuchen, in diesem Podcast Sachen leicht zu erklären. Jetzt hast du dir bei deiner Vorstellung gesagt, dass du dich der Drag-Kunst verschrieben hast. Was ist denn Drag-Kunst?
Also Drag kommt vom Begriff halt etwas tragen, hinter sich hertragen. Man hat auch die Theorie, dass es eben heißt, dressed as a girl or a boy, assigned as a boy. Und das kommt eben halt aus dem Theater und aus der Theaterkunst ursprünglich eben, dass man halt in Form von Hosenrollen ein anderes Geschlecht darstellt, als man halt vielleicht assigned at birth ist und halt auch mit Rollen spielt, mit Geschlechterrollen. Und genau, daher kommt die Drag-Kunst. Sie ist jetzt, hat sie sehr stark verselbstständigt, ist im Entertainment-Bereich und vor allem im queeren Bereich sehr schön abgebildet und wird immer diverser. Und ja, Drag, jetzt fasse ich es einfach ganz kurz zusammen, ist halt auch sich ein bisschen verkleiden und halt etwas anderes tragen und spielen, als man halt vielleicht ist. Das macht Spaß.
Geht es ein Stück weit auch um die Verstärkung von Geschlechterrollen oder die Verstärkung von auch Stereotypen, um die auch ein bisschen aufzuzeigen und da vielleicht auch ein Stück weit beizutragen zur Dekonstruktion, ein schwieriges Wort, zur Dekonstruktion dieser Stereotypen?
Also in der Übertreibung lösen wir auf. Das wäre vielleicht so ein Versuch oder eben eine neue Gestaltung, eine neue Interpretation. Ich bin ein Drag King, queere Drag-Person in dem Fall. Das heißt, man kennt wahrscheinlich die Drag Queens auch schon. Jetzt gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen da. Also als Drag King stelle ich unterschiedliche Männlichkeiten vor und vielleicht Veränderungen im Bild von Männlichkeiten. Es gibt da Drag Things, Drag Monsters, es gibt nicht-binäre Drag, es gibt so viele coole Sachen, weil man kann in jegliche Rollen schlüpfen, man kann sich ganz viele verschiedene Outfits basteln. Und es hat auch was von Aneignung tatsächlich. Also ich kann selber bestimmen, wie ich diese Rolle gestalte und ich kann sie auch transformieren, sprich umschreiben oder so gestalten, wie ich sie gerne hätte. Und genau, bei mir hat das so angefangen, dass ich mir halt einfach einen toxischen Generaldude gesucht habe und den dann halt auf der Bühne wirklich zu bräseln lassen habe. Schon auch in Liebe und mit Verständnis, aber halt auch sehr bestimmt. Und dieser Cis, also Cis heißt, ich identifiziere mich mit dem Geschlecht, das mir bei der Geburt auch zugeschrieben worden ist. Dieser Cis-General kommt drauf so, okay, ich bin überhaupt nicht dieser Mann, was ich gedacht habe. Und ups, ich stehe vielleicht auf alle Geschlechter und ups, Glitze ist ziemlich geil. Und diese Zerrissenheit im Patriarchat der Männer, die wollte ich einfach auch darstellen. Aber nicht nur drauf herumhauen, sondern sie wirklich selber in die Rolle reinbegeben und das auch erfüllen, wie sie das angespielt. Das ist nicht geil. Also wir schicken immer nur unsere Söhne an die Front, das ist nicht geil. Das auch wirklich in alle Facetten abzubilden und auch diese Toxizität abzubilden. Also nicht immer nur der Good Character zu sein, sondern das echt auf der Bühne darzustellen. Und das war eine Herausforderung. Ich bereue es nicht, ich finde es toll, aber das macht, kann halt Drag auch sein. Es kann Unterhaltung sein, es kann alle Emotionen darstellen und ich bestimme halt dann selber. Also ich bin die Bühne, ich werde zur Bühne und das finde ich halt ein starkes feministisches Zeichen, das zu machen.
Mhm. Und da sind wir schon voll in unserem Thema des heutigen Podcasts, nämlich Aktivismus im Feminismus. Und wenn ich das richtig rausgehört habe, ist Drag eben halt deine Art und Weise, eben Aktivismus im Feminismus zu betreiben. Vielleicht noch zu deinen Anfängen. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen oder wie hat sich das Ganze entwickelt?
Also zum Feminismus bin ich irgendwie ganz zufällig gekommen, weil wir waren, also dass ich das Wort dann auch so kennengelernt habe. Also wir waren auf einer Demo und bin mit einer Freundin hingegangen und das hat mich so berührt, was da gesprochen wurde, was die Stimmung war. Und ich habe mir gedacht, ja, das macht alles total Sinn. Jetzt hat das Kind einen Namen, ich finde das großartig. Ich werde mich jetzt auch so definieren, weil es wichtig ist, dass ich dahinter stehe. Genau, und Drag hat sich dann im Laufe von einem Zufall eigentlich ergeben, weil es war ein Contest in Graz und da wird jedes Jahr die Miss Tuntenball gewählt. Und dann kommt wer zu mir her und sagt, hey, kennst du einen Drag King? Weil vielleicht hätten wir das einmal gern anders, weil es gibt halt überall eine, immer noch im Patriarchat eine Überrepräsentation von manchen Geschlechtern, sage ich jetzt einmal ganz vorsichtig. Und dann habe ich einfach aus dem Bauch heraus gesagt, ja, me. Und dann bin ich draufgekommen, hey, ich klebe mir eh schon voll lang Bärte rauf, im Kunststudium, beziehungsweise das habe ich schon im Laufe von der Schule öfters schon gemacht, dass ich mit dem ein bisschen gespielt habe. Auch dieses Binding heißt, dass man das Tissue einfach ein bisschen wegbindet, also das Brustgewebe, würde man wahrscheinlich auf Deutsch sagen. Und habe mir gedacht, ja, genau das ist es. Und jetzt hat auch das Kind einen Namen. Und seitdem bin ich picken geblieben und ich liebe es.
Das heißt, das, was du jetzt erzählt hast, das ist auch deine Art, Aktivismus zu betreiben, oder? Was bedeutet sonst auch noch feministischer Aktivismus für dich?
Wenn ich es jetzt auf Drag beziehen würde, würde ich sagen, also man sagt ja, Kleider machen Leute und es stimmt. Also man hat immer gewisse Assoziationsketten, die dranhängen, wie ich mich kleide, was ich damit unbewusst in Verbindung bringe und wie ich mich bewege, wie ich sprich, wie ich mich gebe. Aber ich würde es halt umdrehen und sagen, Leute machen Kleider. Und das ist der feministische, aktivistische Akt dran, wirklich zu sagen, jetzt gestalte ich. Und das ist für mich das Schöne und das Wichtige am Aktivismus, die Selbstwirksamkeit, diese Eigenmacht zu spüren und das auch wirklich miteinander zu erleben und zu gestalten. Also wirklich, ich werde aktive Gestalterin meines Lebens und meines Umfeldes und das gefällt mir ganz gut, ehrlich gesagt. Also das ist wirklich so dieses zu spüren, ich habe was zum Sagen. Ich kann was machen, ich spüre diese Ohnmacht und sie ist allgegenwärtig, aber ich kann mir ausdrücken. Und ich glaube, deswegen ist Aktivismus so wichtig, weil es ein Ausdruck ist.
Aber das heißt, Aktivismus ist für dich nicht nur die pure, also die eine Einzelaktion, sondern Aktivismus ist tatsächlich Alltagsgestaltung für dich.
Ja, da wäre ich wahrscheinlich bei dieser Theorie, dass also nichts ist unpolitisch. Wobei ich ein bisschen vorsichtig wäre, weil das auch sehr viel Druck erzeugen kann. Und das wollen wir nicht. Also Aktivismus, also in Form von eben aktiv zu sein, heißt, wie gestalte ich mein Leben? Nicht nur was sage ich, sondern was tue ich. Also ganz, ganz praktisch. Und ja, deswegen ist das wirklich aktiv zu sein und sich selbst zu gestalten und durch sich selbst zu gestalten, ist für mich Aktivismus. Natürlich mit einem Aktivismus ist halt dann auch noch mit einem Ziel, mit einem Zweck. Und das finde ich halt, wenn es auch noch im Alltag passieren kann und auch noch Freude bereitet. Also mir macht das Gott sei Dank, ich habe das Privileg, dass ich mir die Räume gefunden habe, wo mir das auch Spaß macht, der Mensch zu sein, der ich bin. Dann ist das natürlich perfekt. Also wenn Aktivismus auch Freude bereitet, wenn es bereichert und wenn es neben dieser Notwendigkeit, die Aktivismus einfach hat, weil es ist aus einer Notwendigkeit entstanden, auch noch Freude und Entfaltung bereiten kann, dann sind wir ganz, ganz von dabei, finde ich.
Das heißt, Aktivismus gibt ihm auch ganz viel Kraft, ihm ganz viel Selbstbestimmung und vor allem für Menschen, die vielleicht im Leben das Gefühl haben, dass sie das nicht ausüben können, weil sie gewissen Stereotypen zugeschrieben werden oder weil sie gewisse Machtstrukturen unterliegen. Durch dieses aktiv selbst das Leben zu gestalten oder durch diesen Aktivismus kann man ein Stück, zumindest für diesen Zeitpunkt, dieser Macht fühlen oder eben halt auch zurückgewinnen. Die Frage ist, also es wird dann auch immer stark in der Gesellschaft Aktivismus auch kritisiert, so wie weit darf Aktivismus gehen? Dann hört man so, na, das ist zu weit und so, Aktivismus ist ja eh schön und gut, aber ja, nicht zu weit, was ja dann wieder dem Aktivistischen widerspricht, weil wenn Aktivismus jetzt nicht aufregt oder eben halt eh schön und gut ist, ist es dann noch Aktivismus? Wie siehst du das?
Ich sehe Aktivismus, also man bewegt sich in einem Spannungsfeld und man erzeugt auch ein Spannungsfeld. Und das ist zutiefst was Menschliches. Also es wird immer unterschiedliche Menschen bringen, unterschiedliche Wertvorstellungen mit. Und Aktivismus ist dieses Spannungsfeld und dieses Verhandlungsfeld. Und im Aktivismus selbst setze ich mich an den Tisch oder ich stelle mir selber einen Sessel dazu oder ich mache die Tür auf und sage, Moment, nicht ohne mich. Also ich bin Teil davon. Und wenn ich nicht gesehen werde, dann werde ich so laut sein, dass ich gesehen werde. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo Aktivismus auf so vielen Ebenen wichtiger denn je ist. Also bei Menschen, die auch Mehrfachdiskriminierung seit Jahrhunderten erleben, es reicht einfach, es ist genug. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite schreit das Klima. Also Aktivismus ist heute wichtiger denn je. Und die Frage von Grenze ist auch total subjektive. Also ich würde jetzt nicht sagen, der Zweck heiligt die Mittel, das wäre mir jetzt auch zu undifferenziert oder zu allgemein. Aber ich meine, wenn wir jetzt von einer Klimakatastrophe, Klimakrise reden, dann finde ich das großartig, wenn Menschen sich da hinstellen, vor allem junge Menschen, und wirklich das machen. Also da muss man eigentlich Danke sagen, auch wenn es unangenehm ist. Aktivismus muss unangenehm sein, dass man in Bewegung kommt, dass man nicht verharrt. Deswegen braucht es auch wieder diese aktive Haltung und diesen Zugang. Und Aktivismus ist unangenehm. Also Aktivismus, glaube ich, muss zwicken, sonst erfüllt es ja einen Zweck nicht. Und das kann einen selber auch wieder. Also man kommt bei sich selber ja auch auf Grenzen drauf oder auf Sachen. Und ja, in der Bewegung, glaube ich, in der Bewegung bleiben ist was ganz was Wichtiges.
Und auch im Feminismus gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze von Aktivismus. Und es ist jetzt für mich persönlich oft, mag ich mir selbst den Druck, wo ich mir selbst sage, ich muss ständig in Bewegung bleiben, ich muss ständig aktivistisch sein, was halt auch sehr anstrengend ist. Und Aktivismus kann eben halt unterschiedlichste Formen annehmen. Man kann auch stillen Aktivismus praktizieren, ausüben. Und das ist auch okay. Wir müssen nicht alle immer den Drang haben, dass wir laut sein müssen, dass wir auffallen müssen, dass wir schreiend durch die Straßen laufen müssen. Das hat definitiv auch die Berechtigung. Und es hat auch die Berechtigung, dass man eben sagt, okay, zum Beispiel heute ziehe ich mich zurück, lade meine Batterien auf, damit ich dann morgen, übermorgen oder vielleicht im übernächsten Monat wieder rausgehen kann und aktivistisch sein kann. Wie siehst du das?
Ich mag das Denken sehr gern, weil es ein langfristiges Denken ist. Also ich finde ja Aktivismus in dem Sinn, man hat ja rein die Vorstellung von Aktivismus, dass es halt knallt. Also dass es diese ganz schnell sich entladende Energie hat. Das ist ein Aspekt davon, das ist wichtig. Aber eben langfristig zu denken, wie du sagst, ich war früher auf ganz, ganz viele Demos. Ich war überall dabei und irgendwann, es wird auch zu viel, wie du sagst. Also Self-Care ist auch eine Form von Aktivismus, würde ich sagen. Weil man ist selber auch wichtig. Und wir befinden uns halt eben im Kapitalismus oder im Postkapitalismus. Wenn man das schon wieder übersieht, dann wird es so ein Lifestyle. Oder man beutet sich selber schon wieder aus. Und da muss man sich überlegen, ist es dann nur Aktivismus oder beute ich mich gerade selber aus, ist es ein Lifestyle, wo sind die Grenzen, wo bewirkt es jetzt noch was überwiegend Gutes. Und stiller Aktivismus kann im Alltag passieren. Also es kann einfach mal sein, dass man wenn toleriert oder ertragt, den man sonst nicht aushält. Oder mal einen Schritt drauf zu macht. Ich meine, jetzt bestes Beispiel in der Straßenbahn, mich seidelt irgend so eine Klischeesituation, aber es passiert halt. Ich habe bunte Haare, es passiert halt. Mich seidelt irgendein Typ an. Und jetzt kann einfach sein, dass ich mal einfach einen Schritt auf den zugehe und mal was anderes mache. Also ich kann ihm jetzt Grenzen aufzeigen, damit das Umfeld sieht, dass es nicht okay, das Verhalten. Ich kann einfach mit einem reden und dann kommen wir mal drauf, hey, okay, passt, irgendwie eine schöne Begegnung, davon hat man was. Ich kann es einfach ignorieren, weil es mir selber besser geht. Und das sind vielleicht so kleine Moleküle und Elemente, die man durchaus auch als Aktivismus sein kann. Und auch in der Passivität, da gebe ich dir recht, kann das Aktivismus sein. Also man braucht ja Energie und die Energie muss man irgendwo her generieren. Und jetzt, bin ich eigentlich fertig mit dem Statement. Ich glaube, ich kann da einfach grundlegend nur zustimmen.
Danke. Und es ist eben halt, glaube ich, total wichtig, dass wir eben halt im Feminismus dann auch diese verschiedensten aktivistischen Formen nicht bewerten, sondern eben halt alles sein lassen und dass die verschiedensten Formen eben halt ihre Berechtigungen haben und auch die anderen Menschen in ihren stillen Aktivismus lassen und das auch wertschätzen, weil das ist eben halt auch ein ganz, ganz wichtiger Part. Und vor allem, wir haben alle unterschiedliche Lebensrealitäten und wir können alle in unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Sphären, in unterschiedlichen Räumen wirken. Und nur weil ich jetzt gerade in diesem Raum nicht wirken kann oder mir das auch noch nicht zutraue, diesen Raum zu betreten und aktivistisch zu sein, heißt das nicht, dass ich keine Feministin bin. Das heißt einfach nur, dass ich vielleicht noch ein bisschen Unterstützung vielleicht brauche oder dass ich das gar nicht will oder dass ich das niemals schaffen werde, das ist auch okay. Aber dass wir uns eben halt gegenseitig diesen Druck ein bisschen nehmen und uns auch selbst diesen Druck nehmen und einfach auch wir selbst sein dürfen.
Ja, und unterschiedliche Formen zu lassen, das ist doch wunderschön. Also wenn sie dann Welten treffen, ich glaube, das ist das Aktivistischste, was du machen kannst, ist, dass sie unterschiedliche Welten treffen. Also Bubble, also dieses Blasendenken aufzulösen und aus der eigenen Echo Chamber, also wo man immer nur dasselbe sagt, dasselbe hört und dasselbe denkt, rausgeht und Begegnungsorte schafft. Und das ist für mich so wirklich eine Masse des positiven Widerstandes aufbauen. Also in der Begegnung selbst. Also ich finde also Community-Arbeit zum Beispiel ist Aktivismus pur. Sie einmal mit Denkansätze auseinandersetzen, die nicht meine eigenen sind. Gespräche, also manchmal hält es nicht aus. Ja. Es kann so weit weggehen und so verletzend sein, das muss ich nicht aushalten. Aber manchmal ist es cool, dass man mit gewissen Menschen spricht. Und so diese Räume zu schaffen, das finde ich auch geil. Und da gibt es natürlich ganz viel Kritik aus manchen Reihen. Und was darf man nicht? Ja. Wo muss man dagegen sein? Wo darf man dafür sein? Und es ist natürlich wichtig, eine gewisse Haltung zu haben, aber wenn es halt so ein moralischer Druck kommt, sind wir dann wieder schon, und ich muss es wieder zitieren, sind wir dann schon wieder diesen Menschen sehr nahe, die man eigentlich kritisiert. Das kriegt dann schon wieder so einen katholischen Charakter und dieses Reinheitsgebot und was weiß ich was, und das halte ich für komplett ungesund. Also wirklich eine Bewegung gibt es nur gemeinsam. Und da muss ich unterschiedliche Elemente akzeptieren und die irgendwie zusammenfügen können. Sonst kann ich das mit meiner feministischen, queeren, linken Moral oder Wertevorstellung, sage ich, gar nicht mehr vereinbaren. Und das ist wieder dieses Spannungsfeld. Und wenn wir das mit einer gewissen Radikalität machen und wirklich im ursprünglichen Sinne des Wortes von Radix oder Radici die Wurzeln, wenn wir was verstehen wollen, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Das ist anstrengend, das ist mühsam, aber das schaffen wir halt nur gemeinsam. Und wenn es dann, ich meine, unsere Fehlerkultur sollte aber wieder ein bisschen, also ich weiß, dass es Grenzen gibt, ich finde es auch wichtig, aber ohne Fehlerkultur werden wir es nicht schaffen. Und es ist schon so unerträglich, wie viel Ungerechtigkeit das gibt, vor allem bei Mehrfachdiskriminierung. Aber den langen Atem zu haben und Geduld zu haben und trotz eben diese explosiven Art von Aktivismus, auch diesen zärtlichen Aktivismus zu haben, also füreinander da zu sein, ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung, die ich mir wünsche.
Ich würde gerne jetzt noch was ansprechen und so kurz ein bisschen aus meinem Alltag erzählen. Ja? Du hast jetzt für mich total schön auch zusammengefasst, dass Aktivismus etwas Alltägliches ist, also dass es nicht immer nur diese BAM eine Aktion ist, sondern dass es auch etwas ist, was im Alltag stattfindet. Und ich habe gerade ein bisschen drüber nachgedacht. Ich versuche mit den Studierenden, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch mit Pädagoginnen, für die ich Seminare halte, feministisches Denken immer einfließen zu lassen. Ja, und ich bin immer die, die geschlechterinklusives Schreiben fordert. Ja. Ich bin die, die dann auch in einer Seminargruppe dann plötzlich sagt, fällt euch eigentlich auf, dass wir hier 15 Leute sind, davon sind zwei Männer und nur die Männer sprechen die ganze Zeit. Und manchmal kommt dann dieser Moment, wo ich mir dann denke, ich gehe denen allen schon fürchterlich auf die Nerven. Und da würde ich mir manchmal wünschen, was machst du, also kennst du diese Situationen und was machst du dann in dem Moment? Weil da bin ich manchmal so hilflos gegen mich selber nämlich. Und das Spannende ist, dass ich ja immer wieder dann auch die Rückmeldung bekomme, das ist super, dass du das immer sagst und immer wieder betonst. Natürlich nicht von denen, die ich dann im Blick habe, wo ich das Gefühl habe, denen gehe ich schon wieder auf die Nerven. Ja? Aber wie gehst du da mit dieser, das ist ja auch was Angelerntes. Ne? Also dieses, wir als Frauen dürfen nicht laut sein, wir dürfen nicht dagegen sein, wir dürfen vor allem nicht anstrengend sein, ja, und nicht nervig sein, keine Xantippe sein oder so. Ja. Wie gehst du da mit diesem, ich sag mal, Feind im eigenen oder der Feindin im eigenen Kopf um?
Also ich glaube, da gibt es ja dieses Wording Feminist Killjoy. ich bin es halt einfach nicht immer. Also ich habe immer das Gefühl gehabt früher, ich muss immer diese Person sein. Und manchmal darf ich den Druck auch von mir nehmen und es dürfen andere das sein. Oder halt unterschiedliche Zugänge dazu. Ich mag zum Beispiel, wenn man was dann irgendwann schon so zu viel wird, weil du halt irgendwann denkst, also, das hört einfach nie auf. Ja. Aber nur in der Wiederholung schaffen wir es irgendwann und dann mache ich mir selber einen Spaß. Es gibt dann echt so Situationen, wo ich so paradoxe Interventionen auch benutze, wo ich dann echt, weiß ich nicht, einmal irgendwas total Bämisches zurückknall. Also wo ich mir dann auch, wo wir sich dann alle denken, in dem Kontext, das kannst du nicht so reden, aber nur dadurch, jetzt wo ich ihre Aufmerksamkeit habe, können wir über das Thema reden. Also ich lasse mir selber die Freiheit, nicht immer noch Schema F zu verfahren. Ich glaube, diesen Freiraum, den ich mir da gebe, dadurch macht es auch Spaß. Und wenn ich einmal ein, zwei Tage oder Wochen habe, wo ich diese Person nicht sein will, dann bin ich es halt einfach mal nicht. Weil wie komme ich dazu, dass ich mir ständig so einen Stress mache? Und wenn man das wirklich nachhaltig und über Jahre hinweg macht, dann darf man sich auch andere Allies schaffen oder darf man das einmal abgeben. Also nicht immer zu glauben, die ganze Verantwortung hängt dann an, weil das ist nämlich auch was Frauen oder frausozialisierte Personen erleben. Ich glaube, das ist auch schon wieder so eine Form von Selbstrespekt, dass man sagt so, weißt du was, heute nicht. Das ist kann auch echt so ein großes Nahheit nicht. Also heute verweigere ich mich mal. Und ich glaube, die Mischung ist es. Also ich habe eine Zeit lang eben war ich extrem viel auf Demos, ich war überall, dann eine Zeit lang einfach gar nicht mehr, weil ich so exhausted war. Und jetzt versuche ich halt immer mehr, das einzupendeln für mich, weil man ist eh schon so viel und man tut eh schon so viel. Und wenn man keine Grenzen hat, dann geht man gegen sich selber vor. Und es gibt nichts Antifeministischeres, als gegen sich selber so vorzugehen. Genau, das hat mir ein bisschen geholfen.
Und magst du vielleicht noch den Begriff Allies und Allyship erklären, den du gerade verwendet hast?
Also Ally ist das englische Wort für Verbündete. Und das können Menschen sein, die von einer gewissen Diskriminierungsform oder einer unguten Situation vielleicht nicht direkt betroffen sind, das aus dem Alltag nicht kennen, aber halt trotzdem die Menschen, die es betrifft, unterstützen wollen und kennen. Zum Beispiel jetzt eine heterosexuelle Person könnte eine gute verbündete Person für mich sein. Dass wenn ich jetzt einfach schon einen langen Scheißtag habe und es kommt das 10.000. Kommentar von irgendwem so, du schaust ja aus wie weiß ich nicht was, so, was bist denn du oder auf was stehst denn du? Und die Person steht nebenbei, kriegt es mit und sagt jetzt, hey, warte mal, sorry, um was geht's denn gerade? Bin ich vielleicht manchmal wirklich erleichtert. Also es kommt natürlich auf den Kontext drauf an, prinzipiell spreche ich gern für mich. Und macht das auch gern oder ermöglicht, versucht, andere Leute für sich sprechen zu lassen. Immer geht es halt nicht, aber dann spricht man halt einmal in Vertretung für wen. Oder ist die stärkende Schulter nebenbei, auch wenn es nur physisch ist. Oder fragt einmal nach, hey, was brauchst du, wie kann ich dich jetzt supporten? Das sind genau, das sind Allies, das sind Verbündete.
Das heißt eigentlich, jede Person auf der Welt kann ein Ally sein, jede Person kann eine verbündete Person sein.
Ja, das wäre das Ziel.
Ja, das wäre wunderschön.
Ja, die Person, die dann vielleicht gerade ein bisschen mehr Energie hat. Na, wenn man selber schon irgendwie von 100 auf 20 ist und die Person hat vielleicht noch 80 Energie, dann kann die vielleicht da ein bisschen unterstützen. Für mich hat sich da jetzt ein bisschen ein Spannungsfeld aufgetan zu unserer letzten Folge, wo wir über Solidarität und Fürsprache gesprochen haben. Und du hast gesagt, dass manchmal ist ganz fein, wenn jemand einfach mich unterstützt und dann auch mal für mich spricht. Ich glaube, da braucht es einfach auch ein gutes Gespür, dass das kein wieder patriarchales Fürsprechen ist, sondern vielleicht einfach auch ein Moment, wo man merkt, jetzt ist die Energie raus bei der anderen Person, jetzt steige ich mal kurz ein. Ich glaube, das ist auch spannend, da nochmal hinzuschauen.
Ich glaube, ich würde sowas Übungsfeld sehen. Weil sonst kommen wir mal schon wieder mit Erwartungen, die im Alltag vielleicht einfach nicht umsetzbar sind. Als Beispiel, ich beobachte eine Situation in der Straßenbahn und ich möchte die Person für sich selbst sprechen lassen, aber ich merke, die Person schafft es gerade nicht. Es ist einfach zu arg, was da gerade passiert. Und dann gibt es halt immer mehr Lösungsansätze, wie könnte ich da einschreiten? Kann ich zwischen der Person, die angegriffen wird, verbal oder physisch, kann ich einfach dazwischen gehen? Oder weiß ich nicht, kann ich der Person einfach einen Blick zuwerfen und damit die Person weiß, ich sehe das, du bist nicht allein. Oder gibt es einen Moment, wo ich einfach einmal sage, so stopp jetzt, ich halte das nicht aus. Ich bin auch in dieser Straßenbahn und ich dulde das nicht. Es ist echt es ist ein Spannungsfeld, es ist ein Verhandlungsfeld und ich würde halt sagen, das ist ein Übungsfeld. Und wenn man jetzt gleich wieder kommt und alles perfekt machen will, dann kann das nur schief gehen. Es ist die Absicht, auch wenn es nicht immer perfekt umgesetzt ist und manchmal total in die Binsen geht, aber manchmal ist halt wirklich die Absicht echt das, nach dem man sie richten kann. Also wenn, auch wenn es total eben falsch ist, aber wenn die Person prinzipiell eine gute Absicht gehabt hat und dann auch offen dafür ist, zu sagen, hey, gern, ich habe nicht gewusst, wie ich es anders mache, sag mir es bitte. Und wir üben das oder wir verhandeln das, ist das doch super, die Basis der guten Absicht und des Wohlwollens zu haben.
Genau, und vor allem dann auch mit dieser guten Absicht, wenn dann die betroffene Person sagt, so hey, das ist jetzt für mich ein Schritt zu weit gewesen, du hast gerade für mich gesprochen und ich hätte das eigentlich gerade nicht wollen, dass man auch das akzeptiert und sich dann nicht denkt, so jetzt bin ich extra eingeschritten und habe dieses Übungsfeld betreten und jetzt kriege ich eine auf den Deckel, dann mache ich das in Zukunft nicht mehr. Dass eben halt nur weil man jetzt eben das Übungsfeld betritt und eben halt eine Person die Unterstützung anbietet, heißt es nicht automatisch, dass man diese Unterstützung annehmen muss, sondern eben halt auch wirklich dann wieder diese Selbstermächtigung der betroffenen Person überlässt. Will ich das nicht, nehme ich das an? Und vor allem, dass auch die Kritik sein darf und dass das jetzt auch keine Wertung dann ist, sondern einfach, hey, mit der heutigen Tagesverfassung in dem Moment und so hat das für mich nicht gepasst. Das ist okay, das kann man einfach so stehen lassen. Genau.
Und es geht auch vielleicht nicht eben, so wie du gesagt hast, nicht immer um das Einschreiten, sondern es geht vielleicht auch einfach um das Signalisieren, ich bin für dich da. Also für mich so ein Beispiel, ich habe selber zwei Kinder und die waren auch mal klein und die sind recht nah beieinander vom Alter und das ist anstrengend. Und es ist immer noch so, wenn ich jetzt im Supermarkt eine Frau, es sind meistens die Frauen, die dann mit den Kindern irgendwie durch den Supermarkt fahren und die Kinder schreien und brüllen und dann gehen oft die älteren Herren vorbei oder auch die älteren Damen und werfen dann einen vorwurfsvollen Blick in diese Richtung, dann mache ich das ganz gern, dass ich zu den Mamas einfach hingehe und sage, sie machen das total super. Und ich glaube, dass das, also das hat nämlich bei mir damals jemand gemacht, ja, und das ist etwas, was ich jetzt weitergebe, weil ich das damals, das war, ich war in der totalen Verzweiflung, beide Kinder gebrüllt und geschrien. Es war kurz vor sechs, ich musste irgendwie fertig einkaufen und wusste nicht, wo vorne und wo hinten ist. Und das war für mich damals so extrem hilfreich, dass diese Person, also auch eine andere Frau, vor allen anderen zu mir gekommen ist und gesagt hat, sie machen das toll, ja. Und das sind so, glaube ich, auch, das ist auch Allyship, ja, dass man da die Möglichkeiten gibt, einfach auch jemandem das Gefühl zu geben, ich bin da und ich sehe, was du leistest und ich sehe, dass es dir vielleicht auch gerade nicht gut geht und ich gebe dir da einfach nur eine Rückmeldung. Ja.
Und vielleicht einmal, es gibt so ein tolles Wort, das heißt sorry oder Entschuldigung und ich finde, das darf man ruhig hernehmen. Das ist dann auch kein Schuldeingeständnis oder das ist dann auch kein eben, genau wie du sagst, also Kritik ist total wichtig. Ich bin dafür, dass wir das auch wieder ein bisschen üben, wie wir das miteinander machen, dass man Sachen auch ein bisschen weniger persönlich nimmt und dass man halt, wie wir dann miteinander kommunizieren, ist ja auch total abhängig von der Situation. Also wenn ich da jetzt in einer Situation bin, wo ich bedroht bin, wie soll ich dann noch alle Nerven bewahren? Aber eben, im Notfall entschuldige ich mich und hör zu und genau, also wenn wir das wirklich so sehen als dynamischen Prozess, dann haben wir eigentlich gewonnen.
Und das waren jetzt schon voll die schönen Beispiele von how to be an activist. Also wie kann man als Einsteigerin, als einsteigende Person aktivistisch sein? Und Alice, hast du vielleicht für uns noch ein paar Tipps? Also für Menschen, die sich jetzt denken so, das hört sich spannend an. Oder eben halt auch nachdenken, bin ich aktivistisch? Wann bin ich aktivistisch? So vielleicht so das Einmaleins von Aktivismus, worauf sollte man schauen?
Also ich sage gern, bildet Bands und bildet Banden. Es gibt ja auch in deiner Stadt gibt es Vereine, genau, wo man vielleicht schon ein bisschen anklopfen kann. An dieser Stelle Schleichwerbung. Bei mir war es, wie ich nach Linz gezogen bin, tatsächlich 52, war die erste Anlaufstelle und es war halt wunderschön, weil es war halt eine der ersten Demos, die was ich so in ihrer Größe gesehen habe und dann steht auf diesem Transparent gleich drauf, fuck your white feminism und es war großartig. Ich bin so dankbar, dass ich da gleich andocken können habe. Ansonsten kann es vielleicht auch aktivistisch sein, sich einfach mit einem Kreis an Menschen auszutauschen und einmal Gedankenaustausch zu betreiben. Hey, geht es euch in den und den Situationen auch so? Was tun wir denn? Und hey, ich finde auch ein Teekränzchen kann feministischer Aktivismus sein, wo man sich einfach gegenseitig eben bestärkt, wo man sich nähert. Oder mal gemeinsam, weiß ich nicht, spazieren gehen. Und dann geht man halt einmal zur Demo oder man geht einmal zu einer Veranstaltung, wo man noch nie war. Man erweitert seinen Horizont. Und das sind halt vielleicht so Kleinigkeiten. Das ist natürlich Demo ist, wissen wir eh, kennen wir eh. Geht's bei der Demo einmal mit, traut euch voll. Und wenn es noch keinen Verein gibt für eure Anliegen, dann macht's ihn. Dann gründet den Verein, dann traut euch. Und es wird immer fruchten, glaube ich, wenn das Ziel da ist.
Und was man noch machen kann, man kann diesen wunderbaren Podcast weiterempfehlen, damit ganz viele Menschen erfahren, was Feminismus alles ist und kann.
Genau. Und in der Stadt Linz ist auch das Frauenbüro der Stadt Linz natürlich eine sehr gute Adresse, was feministischen Aktivismus anbelangt. Und vor allem, wenn man Vereine sucht, wo man sich eben engagieren kann, wo man Aktivistisch sein kann oder wo man eben halt gemeinsam sich austauschen kann.
Abena, jetzt ist Zeit für unsere Rubrik
Guilty Pleasures.
Alice, wir haben ja schon eins von dir gehört. Was fällt dir noch ein?
Also ich bin Feministin und ich rauche urgern und ich trinke urgern Kaffee. Auch wenn das jetzt kritisch zu hinterfragen ist, was mein Konsumverhalten und meine gesundheitliche Selbstachtsamkeit angeht. Ich stehe einfach auf destruktive Sachen manchmal.
Abena?
Ich bin Feministin und ich beschäftige mich irrsinnig gerne mit meinen Haaren. Ich liebe Hair Day. Das ist so mein Sonntag manchmal, wo ich einfach den ganzen Tag nur meine Haare mache. Und manchmal am Abend, wenn ich völlig erschöpft nach Hause komme, dann mache ich auch meine Haare. Also das ist für mich so ein bisschen Therapie und auch ein bisschen so Selbstliebe. Agnes, wie schaut es bei dir aus?
Jetzt kommt was ganz was Orges.
Okay.
Ich bin Feministin und mein Mann sagt Weibi zu mir. Und ich bin super. Ja, Abena, was nehmen wir uns denn heute mit?
Ich nehme mir heute mit, dass Aktivismus unterschiedliche Gesichter hat, dass Aktivismus unterschiedliche Formen hat und das alles sein darf und dass eben Self-Care vor allem eben auch, also Self-Care, also auf sich selbst aufpassen, ganz, ganz wichtig ist, damit man aktivistisch sein kann. Und dass Aktivismus so ein Zurückholen von Kraft ist, das nehme ich mir ganz, ganz stark mit.
Und ich nehme mir heute mit zum einen, dass Aktivismus alltäglich sein kann und dass Aktivismus Spaß machen kann. Das nehme ich mir ganz stark von dir mit, Alice. Da bin ich auch extrem dankbar dafür. Das habe ich jetzt irgendwie in beiden Folgen auch so erlebt, dass es eben auch darum geht, dass wir nicht verkrampft sein müssen und dass es nicht hart sein muss und dass es nicht schwierig sein muss, sondern dass wir echt Spaß haben können miteinander und dass das einfach was Schönes, Kraftvolles ist, so wie du es jetzt auch gesagt hast, Abena.
Was nimmst du denn mit, Alice?
Ja, ich glaube, Playfulness, es ist ein englischer Begriff, wirklich diese Verspieltheit. Natürlich reden wir oft von ernste und schwere Themen, aber ja, wenn die Freude verloren geht, es muss alles Platz haben. Also Kraft, Ohnmacht, gemeinsam schreien, rären, lachen, diskutieren. Ich glaube, das gemeinsame Element ist das, was uns alle da hilft.
Wunderschön. Danke fürs Zuhören. Danke, Agnes.
Danke, Abena.
Wir freuen uns, wenn ihr Fragen habt, kommt bitte einfach auf uns zu und schreibt uns.
Bis zum nächsten Mal beim Podcast Das F-Wort. Feminismus
leicht erklärt.